Warum wir Vorbilder brauchen. Gedanken aus der Philosophie und Psychologie.
Wenn der kleine Mann mal Sonntag hat, dann regnet's. Das ist leider überall so auf der Welt.
Hätte man die Deutschen Mitte der 50er Jahre gefragt, wen sie wohl am ehesten als Vorbild ansähen, so wäre die Antwort recht einhellig gewesen.
Niemand kann bei uns, wie das im nationalsozialistischen Reich der Fall war und wie es jetzt noch zu unserem Bedauern in weiten Teilen Deutschlands in der Ostzone der Fall ist, durch geheime Staatspolizei der Freiheit und des Lebens beraubt werden.
Nein, nicht Konrad Adenauer. Der war als amtierender Bundeskanzler noch zu sehr der Tagespolitik verhaftet, um schon jene Erhöhung zu erfahren, die ihn 50 Jahre später in der ZDF-Vorbilder-Hitparade Unsere Besten vor Mitkonkurrenten wie Boris Becker, Johann Sebastian Bach oder Verona Feldbusch-Poth siegen ließ.
Nein, der Sieger einer derartigen Umfrage hätte mit hoher Wahrscheinlichkeit Albert Schweitzer geheißen.
Von außen betrachtet nimmt sich mein Leben etwas abenteuerhaft aus. Im Grunde aber ist es ziemlich einfach.
Wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, als man vor allem froh war, überlebt zu haben, galt die aufopferungsvolle Mitmenschlichkeit des greisen Urwaldarztes den meisten Deutschen als vorbildlich.
Rund 30 Jahre zuvor, nach der als schmachvoll empfundenen Niederlage des Ersten Weltkrieges, hätten die Vorbilder der Nation indes noch aus einem härteren Holz geschnitzt sein müssen, so wie die Generäle Hindenburg und Ludendorff, jene im Angriffskrieg 1914 zunächst siegreichen Feldherren.
Lassen Sie uns Hand in Hand, unverzagt, der Zukunft mit ihren sorgenschweren Entscheidungen entgegengehen. Gott hat Deutschland schon oft aus tiefer Not gerettet. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen.
Die anhand der wenigen Beispiele zu erkennende Fragwürdigkeit kollektiver Vorbilder war es wohl, die den Schriftsteller Siegfried Lenz zu seinem Roman »Das Vorbild« inspirierte. Darin sind zwei Pädagogen und eine Verlagslektorin beauftragt, für ein Schullesebuch exemplarische Lebensbilder auszuwählen, die als Vorbild für eine ganze nachwachsende Generation herhalten können. Die Experten scheitern voraussagbar. Fazit?
Was vor allem Anfang hätte festgestellt werden müssen – die Anmaßung nämlich, die darin liegt, Vorbilder auszusuchen, sie im Lesebuch unterzubringen und jungen Menschen zu servieren. Je tiefer man eindringt in das Leben, desto mehr staunt man, wie fragwürdig doch das werden kann, was man bewundert.
Vergeblich sind die Expertenrunde nach einem gesichtswahrenden Ausweg. Motto: Wir erfinden uns ein Vorbild, bevor auch dieses Unterfangen scheitert und schließlich die Erkenntnis obsiegt.
Anstatt dem jungen Menschen ein sichtversperrendes Vorbild auf den Weg zu stellen, sollte man nicht eher darum bemüht sein, seine kritischen Fähigkeiten zu schärfen?
Ohnehin erhebt sich die Frage, wann je ein nennenswerter Teil der Menschheit auf Dauer ähnlich selbstvergessen hätte sein wollen wie Albert Schweitzer oder Mutter Teresa.
Oder so konsequent opferbereit wie Mahatma Gandhi.
Eher schon so charismatisch, sympathisch, mächtig wie John F. Kennedy.
So weltweit beliebt wie Prinzessin Diana.
So erfolgreich wie Bill Gates.
Oder so vergöttert wie Elvis Presley.
Der seinen Zenit als Vorbild allerdings erst nach seinem Tod erreichte, als die kostümierten Elvis-Dubletten aller Orten gleich Pilzen aus dem Boden schossen.
Bevor uns jedoch die Begriffe ähnlich durcheinander geraten, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch oft der Fall ist, empfiehlt es sich, das Vorbild vom Abbild zu scheiden und das Idol vom Ideal, um mit dem Schweizer Biologen Adolf Portmann lapidar festzustellen:
Der Mensch bedarf des Menschen, um Mensch zu werden.
Etwas differenzierter formuliert den gleichen Gedanken der Sozialpsychologe Alexander Mitscherlich.
Der Mensch kommt ungebildet und unkultiviert auf die Welt. Sein Reifungszustand bei der Geburt ist sehr weit vom Reifungsziel entfernt.
Damit sich der junge Mensch besagtem Reifungsziel erfolgreich zu nähern vermag, so Mitscherlich, tritt vom ersten Lebensmoment an das in Kraft, was Sigmund Freud Identifikation nannte und was die moderne Psychologie als Introjektion bezeichnet.
Gemeint ist jener Vorgang, bei dem sich sämtliche als bedeutsam empfundene Eindrücke in das gleichsam unbeschriebene Gehirn des kleinen Kindes wie in eine Wachstafel eingravieren. Als prägend, um im Bild zu bleiben, erweist sich dabei vor allem das Verhalten der Eltern.